talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generation-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Fear has to be taken with one shot.
Robert De Niro.
Vater, kommst du heute mit mir kurz Kippen holen?
Ja, hallo. So,
hi.
Ja, gerne. Willkommen in den 80ern, ne?
Willkommen in den 80ern, genau. Ich spiele auf den Titel des Films, an dem wir heute besprechen, Midnight Run von 1988.
Robert De Niro ist ein Kopfgeldjäger.
Deine Mutter nicht gesagt, dass man zu Menschen nett sein soll, anstatt sie zu...
Charles Grodin ist Buchhalter, der die Mafia um 15 Millionen Dollar gelingt hat.
Es wäre das Beste für dich, wenn du die Knochen stillhältst.
Ich halte so still, wie du willst.
Ich will, dass er schnellstens von der Bildfläche verschwindet.
Die Mafia will ihn tot. Das FBI will ihn lebend.
Wir hängen Ihnen ein schönes Verfahren an den Hals. Habe ich mich klar ausgedrückt.
Also Ihre Sonnenbrille ist wirklich heiß. Kriegt ihr Jungs die vom Präsidium zugeteilt oder kauft ihr alle im selben Laden?
Seine Kaution verfällt in 5 Tagen in Los Angeles.
Ich darf nicht fliegen. Ich leide unter Akrophobie und Klaustrophobie.
Wenn du mir Schwierigkeiten machen willst, leidest du auch noch unter Faustophobie.
Reisen bringt die seltsamsten Menschen zusammen.
Und dieser Titel bezeichnet nämlich einen kurzen nächtlichen Einkaufstrip. Wenn man mal kurz zur Tanke geht, Kippen holen oder was weiß ich, Sixpack Bier oder sowas.
Ach so, ich dachte, du spielst darauf an, dass in dem Film quasi in jeder Szene geraucht wird.
Das wäre natürlich der Übergang gewesen, weil ich glaube, das ist der Robert De Niro-Film, in dem am meisten gequarzt wird.
Ja, weil man erinnert sich ein bisschen an die Zeit zurück, wo man doch alles überall ungeniert noch rauchen durfte.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Im Zug, im Flugzeug, im Restaurant, also quasi überall.
Ja.
Robert De Niro hat dauernd eine Zichte im Mund, aber auch alle anderen Charaktere lassen ordentlich den Glimmstängel glühen. Ich sag mal so, wenn Sie gerade dabei sind, meine Damen und Herren, das Rauchen dran zu geben, dann ist dieser Film nichts für Sie.
Er hat mich tatsächlich einen Freund von mir, der irgendwie mich dann irgendwann mal anrief und sagte, du kannst es dir nicht vorstellen, ich war mit nach USA geflogen und war auf den ersten Nichtraucher-Langstreckenflug.
Das ist ein paar Jährchen jetzt her.
Das ist ein paar Jährchen her, aber ich kann mich da noch dran erinnern, dass er echt fertig war.
Völlig überraschend, völlig kalt erwischte, ohne irgendwie Kaugummis, Cold Turkey, ja?
Genau.
Gut, das Problem haben wir nicht. Ich meine, wir können jetzt euren Podcast nicht rauchen, das ist ein Rauchfeier-Podcast. Aber wir versuchen zu klären, für wen der Film dann stattdessen was ist. Das versuchen wir heute zu fassen. Ich fange mal kurz mit dem Personal an. Neben Robert De Niro spielen in weiteren Rollen mit unter anderem die in 2021, dieser Podcast wird wahrscheinlich 2022 erscheinen, die verstorbenen Charles Grodin und Japheth Kotto. Charles Grodin, Allerweltstyp, spielt immer irgendwelche Durchschnittsgesichter, unter anderem zu sehen als Familienvater in Ein Hund namens Beethoven, ganz großer Klassiker, wirst du sicherlich kennen.
Ja, schon mal gesehen, sicherlich.
Ja, der lief doch rauf und runter damals, oder nicht?
Ja, ich war jetzt nicht unbedingt mein Genre, aber ich habe den bestimmt auch schon mal gesehen.
Ja. Ja, aber mit uns Kindern, wir haben den doch regelmäßig geguckt.
Das kann sein, dass wir euch dann da vorgehockt haben.
Genau, damit ihr eine rauchen gehen könnt, so, sozusagen, ja.
Genau.
Und Kotto unter anderem zu sehen als James Bond Gegenspieler in Leben und Sterben lassen oder auch, ich glaube, als Crewmitglied in dem allerersten Alien. Dann haben wir noch in weiteren Rollen den bereits verstorbenen, aber schon etwas länger, Dennis Farina und Joe Pantoliano, den ich sehr zu schätzen wusste in Memento. Also feiner Cast in einem Film von Martin Brest, der unter anderem mit Beverly Hills Cop zuvor einen echten Hit geliefert hat. Und er hat 2 weitere Filme gedreht, die ich mag und mit dir verbinde. Weißt du, welche das sind?
Oh, verdammt, heute noch gelesen und schon wieder vergessen. Da habe ich auch dran gedacht. Jetzt sag's, hilf mir. Einen habe ich zumindest heute noch gelesen, dass er den gedreht hat.
Unter anderem Rendezvous mit Joe Black.
Ja, nee, Duft der Frauen hat er auch gemacht.
Und der Duft der Frauen US-Remake mit Al Pacino, den du mir auch damals ans Herz gelegt hast.
Also ein Remake?
Ja, das ist, glaube ich, ein italienischer Film, das Original.
Okay.
Wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, hab's jetzt nicht geprüft, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Remake ist.
Ja, okay. Lass uns mal so stehen, ich kann jetzt nicht das Gegenteil behaupten.
Das ist gut, dass du mich hier nicht entwaffnen kannst. Aber schöne Filme, die er gedreht hat, leider dann irgendwann 2003 mit einem ziemlichen Flop dann sich zurückgezogen. Ich glaube hier diesen Gigli mit Jennifer Lopez oder so und Ben Affleck. Das muss ich jetzt einmal gegenchecken.
Sagt mir aber auch nichts.
Ja, war eine ziemliche Vollkatastrophe. Und seitdem hat er auch nichts mehr gedreht.
Ja, aber Duft der Frauen, Rendezvous mit Joe Black, schöne Filme.
Finde ich auch. Also natürlich ist Rendezvous mit Joe Black ein ziemlicher, ja, schon ein ziemlicher Schmalzfilm. Aber ich mag den doch sehr. Also als romantischen Film habe ich den ganz weit oben einsortiert.
Genau.
Gigli, Liebe mit Risiko heißt der Film, ja.
Duft der Frauen doch wohl sowieso, ne?
Ja, das ist echt ein riesengroßer Klassiker. Das, die Sequenz, wie Al Pacino zum Schluss beim Dekan vor versammelter Mannschaft in der Universität das Wort für seinen Adjutanten erhebt. Grandioses Kino. Huha!
So wie man ihn kennt, aber eine seiner besten Rollen, finde ich.
Ja, da passt es ganz gut, auf jeden Fall.
Ja. Das hat er sehr, sehr schön eingeleitet. Jetzt bist du heute auch noch dran mit der Zusammenfassung, ne?
Das hau ich noch hinterher. Ich mache dich heute beschäftigungslos. Nämlich spielt Robert De Niro den ehemaligen Cop und jetzigen Kopfgeldjäger Jack Walsh. Der hat die Aufgabe, den Buchhalter Jonathan Madukas, das ist Charles Grodin, einzusammeln. Der hat sich nämlich abgesetzt, nachdem der Kautionsbüroinhaber Eddie knapp 500.000 Laschen für ihn hinterlegt hat. Und damit der jetzt nicht seine Kohle verliert, soll Walsh Madukas von New York nach Los Angeles bringen. Dafür hat er 5 Tage Zeit. Bis Freitag Mitternacht soll der Job über die Bühne gehen, was von Eddie, das ist dann Joe Pantoliano, als Klacks verkauft wird. Also als sogenannter Midnight Run. Kurz mal Kippen holen. Wir ahnen, dass das sicherlich nicht ganz so leicht wird, weil sich schnell herausstellt, dass Madukas offensichtlich Flugangst hat. Und die beiden müssen dann notgedrungen auf andere Transportmittel für ihre Reise durch die USA umsteigen. Vor allem aber, weil Madukas auch noch als Buchhalter den Mafia-Boss Jimmy Serrano geprellt hat, um die grandiose Summe von 15 Millionen US-Dollar. Und diese Kohle hat er dann wohltätigen Zwecken zugeführt. Also entsprechend sind hinter diesem Madukas eine Menge anderer Leute hinterher. Das FBI, die Mafia natürlich und auch Walsh-Konkurrent Marvin Dorfler, der von Eddie als eine Art Versicherung engagiert wird. Die alle trachten dann Madukas, ja, nach dem Leben, ja doch, ja, außer das FBI.
Der FBI hätte ihn, glaube ich, eher gerne als Kronzeug.
Ja, und auch Dorfler hätte ihn gerne lebend. Aber die sind auf jeden Fall alle hinter den Herren und das macht den Roadtrip etwas kompliziert.
Ja, wunderbar zusammengefasst.
Eigentlich eine recht simple Story, aber mit einigen Verstrickungen. Wie ist es dir denn mit dem Film ergangen, Vater? Mit was magst du einsteigen?
Ja, ich habe den ja schon lange nicht mehr gesehen und habe ja beim letzten Mal ist es mir ja schon rausgerutscht, als du den angekündigt hast, dass ich mich da doch gefreut habe, den wiederzusehen.
Ja.
Weil ich den irgendwie eigentlich sehr schön in Erinnerung hatte und das hat eben, ja, so ein typisches Buddy-Movie halt, ne?
Ja, und hat so ein bisschen was von Beverly Hills Cop oder Lethal Weapon. Nur, dass wir es hier nicht mit Cops zu tun haben.
Genau.
Sondern eigentlich mit zwei, ja, Gesetzlosen, in Anführungsstrichen, oder die ihre eigenen Gesetze schreiben. Zwei Outlaws auf ihre Art und Weise.
Ja, aber eben zwei unterschiedliche Charaktere, die sich dann im Laufe des Films und der Ereignissen dann irgendwie zusammenfinden. da zusammen raufen. Ne? Das ist natürlich das bisschen überschaubar und absehbar, das Ganze.
Ja.
Ne? Das ist jetzt nicht so von sehr vielen. Also der Gesamthandlungsstrang ist jetzt halt so nicht sehr überraschend halt. Ne? Aber er hat halt durchaus einige sehr, sehr humorige Szenen und hat aus meiner Sicht auch eine schöne Stimmung.
Woran liegt das denn, diese schöne Stimmung? Woran machst du den fest?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht an dem Zusammenspiel der beiden, an der Chemie zwischen den beiden. Am Anfang fand ich das so ein bisschen schwierig, aber irgendwie mehr und mehr, umso länger ich der Film lief, umso mehr habe ich da Spaß dran gewonnen, auch an den beiden.
Wieso schwierig? Weil die so komplett unterschiedlich sind, die Figuren?
Ja, weil er da schon jetzt so der etwas sehr ruhige Charakter war und dann fand ihn eher am Anfang eher nervig als spannend.
Den Grodin. Also den Medukas, den Duke.
Weil ja, aber das kam nach und nach immer mehr, haben die sich da irgendwie sich zu einem guten Duo entwickelt, aus meiner Sicht.
Ja, das sind halt irgendwie zwei Fremde wider Willen, die zusammengeführt werden. Robert De Niro, der erstmal zuerst ziemlich gleichgültig dem Schicksal des Dukes gegenübersteht, ein verschlagener Haudegen, der permanent flucht, in Wahrheit aber auch, das stellt sich dann raus, ein sehr rechtschaffender Charakter ist. Und auf der anderen Seite der kauzige, und ich glaube, das ist das, was du meinst, anfangs scheinbar sehr naive Grodin, der versucht, seine Lage zu verbessern, indem er Robert De Niro versucht, in den Wahnsinn zu treiben. Hm. Also, er hat so ein bisschen so einen Stock im Arsch am Anfang.
Und ja, das wird aber eigentlich immer besser, so das Zusammenspiel. Also auch jetzt nicht nur von der Beziehung zwischen den beiden, aber auch.
Ja, die beiden müssen auch erstmal warm werden. Und das überträgt sie so ein bisschen aufs Publikum, ja.
Genau, so habe ich das so empfunden.
Aber insgesamt hat das dann doch irgendwie was von so einer Kultkomödie wie Ticket für zwei. So ungefähr ist das doch, ne?
Ja, genau. Wobei ich jetzt, wenn ich den Vergleich ziehen müsste, aber das können wir hinterher vielleicht mal. Ja, aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Man hat irgendwie was Kultiges und die Story ist jetzt vielleicht jetzt auch nicht ganz so komplex und alles schön überschaubar, ist aber auch ganz gut nachvollziehbar. Es ist nicht, obwohl so viele hinter ihm her sind, das ist nicht wirklich verwirrend, das bleibt alles überschaubar, was ich auch gut finde. Das kenne ich auch manchmal.
Ja, aber es passiert aber auch mal was. Es gibt immer irgendwie irgendwelche Verwicklungen, die dazu führen, dass der Trip immer wieder unterbrochen werden muss.
Ja, aber du kennst die Seiten ganz gut und es bleibt überschaubar, trotz der relativ vielen Parteien, die da unterwegs sind. Ist halt nicht hochkompliziert, aber hat aus meiner Sicht hat er eine schöne Atmosphäre, der Film.
Er wird nie langweilig.
Genau.
Obwohl er doch geschlagene 2 Stunden geht.
Ja.
Das jetzt, sag ich mal, für einen Film aus den 80ern jetzt nicht so unbedingt üblich war.
Ja, jetzt auch für das Genre auch nicht, ne?
Genau, für das Genre auch in dem Fall passiert jede Menge. Also ich habe auch durchaus die Kritik gelesen, die sich daran stoßen, dass halt der Film oft sich ausbremst in seiner Action.
Ja, es ist jetzt kein Action-Klassiker.
Es gibt zwar durchaus, ich erinnere dann später an diese Szene mit dem Hubschrauber beispielsweise, Verfolgungsjagd mit dem Hubschrauber, wo es dann so Richtung Action dann auch Verfolgungsjagden gibt. Aber es gibt viele, viele kleine ruhige Momente auch in diesem Film. Das wird von einigen Kritiken oder Nutzern in den Foren, die ich so gelesen habe, durchaus kritisiert. Aber ich finde, das ist durchaus eine Stärke des Films. Dass gerade in diesen Szenen auch die Figuren nochmal wachsen. Und du hast ja gerade gesagt, so dieser Grodin-Charakter, der Bedukas, am Anfang ging der auf den Nerven. Der braucht seine Zeit. Aber als er sich dann gesetzt hat, sind mir doch die Figuren sehr ans Herz gewachsen am Ende. Und das gilt jetzt nicht nur für das Hauptduo, De Niro Grodin, sondern auch für die Nebenfiguren.
Auch die Nebenfiguren sind schön entwickelt, finde ich, genau.
Das sind keine gesichtslosen Henchmen, sondern die haben alle ihre Agenda und alle ihre Macken und Eigenheiten. Und der Film arbeitet auch mit vielen Running Gags sozusagen,
die
halt irgendwo die Figuren prägen. Und am Ende hatte ich irgendwie mit jeder Figur in diesem Film Spaß.
Genau.
Auch wenn es der Mafia-Boss ist. Oder Dorfler. Dorfler, der Konkurrent, der Kopfgeldjäger, der meint, er wäre die hellste Kerze auf der Torte und am Ende eigentlich immer ohne Fortune dasteht.
Ja, genau. Aber das ist so, selbst die kleinen Nebendarsteller, in Anführungsstrichen, die entwickeln sich, sind auch irgendwie ein Stück weit berechenbar. Es gibt eben, wie du sagst, immer dieses Wiederkehrende, die Running Gags. Aber dadurch ist ein hat der Film, schafft er eine gewisse Atmosphäre, kann ja gar nicht so richtig
und eine Bindung, beschreiben. Ja. Ein Beispiel für diese Running Gags ist doch hier mit dem FBI-Agenten gespielt von Yotto. Jack Walsh klaut einen Ausweis von diesem leitenden FBI-Ermittler, Alfonso Mosley. Und der kommt in der Folge dann immer an den Tatort, viel zu spät, um dann festzustellen, dass er eigentlich schon immer vor Ort war. Weil Walsh halt regen Gebrauch von diesem Ausweis macht. Wie? War doch gerade schon der Mosley war doch schon gerade da. Hat genau. Auch ihr.
Und dann irgendeiner seiner Kollegen dann irgendwie dann blitzgescheit feststellt, Walsh wird wahrscheinlich seinen Ausweis nutzen. Dann das Gesicht von Mosley halt, ne?
Ja, grandios.
Ja, sehr schön. Also eben, der hat auch nicht viel Raum, Spielzeit, aber immer schöne, sehr schöne Auftritte von ihm.
Ja, auch der Dorfler, diesen Kopfgeldjäger. Also ich habe mich köstlich amüsiert, als es ihm dann doch irgendwann mal gelingt, Medukas abspenstig zu machen und aus der Obhut von Jack Walsh, Robert De Niro, zu entführen. Und dann sind die in diesem Hotel und er versucht, einen Deal mit den Mafia-Gestalten auszuhandeln und kommt auf die glorreiche Idee, ein Foto von Medukas zu machen mit der Zeitung und kommt sich ganz klug vor und versucht dann diesen Mafia-Typen zu unterbreiten. So, pass auf, ich hab den Medukas, aber ich hab den an einem Ort und Stelle, da ist er ganz sicher. Und ihr zahlt mir jetzt eine Mille und dann an einer anderen Stelle deponiert ihr nochmal eine Mille, dann kriege ich 2 Millionen.
Genau, der Preis hat sich erhöht.
Ne? Der Preis hat sich erhöht. Und der Mafia-Geselle, Spießgeselle, ganz unbeeindruckt, haut ihm dann auf die Mütze. Der andere Henchman einfach, wie hast du das jetzt gemacht? Wir wissen doch nie, wo der Medukas jetzt ist. Und dann stellt sie heraus, doch, guck mal auf das Foto. Und er hat dieses Foto in diesem Badezimmerhotel gemacht oder in diesem Motel. Und hinten siehst du neben Medukas diese die Handtücher, wo dann Best Western Motel draufsteht oder irgendwie sowas. Und das sind alles so Dinge, das ist schon sehr amüsant und irgendwie auch sehr, sehr intelligent irgendwie verwoben.
Eben finde ich auch eben sehr schön gemacht, die Dialoge und die Verfolgungsjagden, das ist alles nicht jetzt ganz ausgefeilt, aber darf man sich jetzt vielleicht nicht dran stören. Das ist einfach gute Unterhaltung.
Gerade auch dieser Wortwitz.
Es ist kein sonderlich hochintelligenter Film oder der da auf sehr viel Verschachtelung setzt, sondern eher überschaubar alles gestaltet.
Ja, ich finde ihn aber doch intelligent, gerade in den Dialogen geschrieben. Beziehungsweise, was heißt geschrieben? Vieles auf zwischen Grodin und De Niro spielt sich auf der Ebene der Improvisation ab.
Ja, nicht intelligent meine ich, dass sie nicht die Geschichte jetzt wahnsinnig verschachtelt ist.
Ach so, ja, gut. Also vielleicht raffiniert oder so, ja.
Überschaubar bleibt, aber auch nicht verwirrt und eben der Fokus auf den Personen bleibt halt. Ne? Also finde ich eigentlich ganz schön gemacht.
Ja, und die beiden sind so ein bisschen wie so ein altes Ehepaar, finde ich.
Ja, immer mehr dann, ne? Immer mehr, genau.
Das Grodin irgendwie immer Robert De Niro irgendwie Pi sagt und sagt, ja, sein ungesunder Lebensstil, das Rauchen oder wenn er sich dann fettes Hühnchen im Zugrestaurant, Bordrestaurant sich einverleibt oder ihm quasi seine Geschäftsidee madig macht, als Robert De Niro eben so gesteht, was er denn mit der Kohle, die er für den Job einstreicht, anstellen möchte, einen Coffeeshop eröffnen, wo er dann durchrechnet, ja, aber alle Lokale oder 50% der Lokale machen im ersten Jahr Pleite und so. Das ist schon dieser Korinthenkacker, den es braucht. Aber wie gesagt, der Grodin wächst und ich habe nachher dann hart geschrien, als dann beispielsweise sich die Rollen so ein bisschen vertauschen und Robert De Niro nicht mehr weiter weiß, weil die völlig abgebrannt sind. Und Grodin dann irgendwie selbst mal den Mosley-Ausweis in die Hand nimmt und in einer Kneipe dann einen Bauerntrick vollführt, um an Kohle zu kommen. Mhm. Wo sie dann dem Barbesitzer irgendwie die Story auftischen, dass im Moment gefälschte 20er im Umlauf sind. Mhm. Und er dann irgendwie in einem ganz kruden, kauzigen Verhör dann diese Ermittlung leitet und Robert De Niro anweist, ja, hol mal hier die 20er aus der Registrierkasse und mach mal den Lackmustest oder so. Genau. Da kommt Robert De Niro mit einem Bleistift.
Mit so einem Radiergummi.
Ja, radiert da so ein bisschen rum. Und parallel stellt Grodin halt immer so die Fragen so, waren Sie schon mal im Knast? Und der Barkeeper verneint das. Und dann das Gesicht von Grodin dabei. Und das ist eine von diesen Szenen, die komplett improvisiert ist. Und das ist göttlich. Das ist total göttlich.
Ja, nee, das meine ich. Der kommt immer besser ins Spiel da, ne, mit seiner Art.
Absoluter Gewinn. Untypische Besetzung vielleicht dieser Grodin, gerade im Vergleich zu Robert De Niro, weil Robert De Niro ist ein Star, Grodin ein Mann aus der zweiten Reihe. Funktioniert aber. Wenn man überlegt, dass mal ein Robin Williams in der Rolle im Gespräch war oder ein Bruce Willis oder auch sogar eine Cher, okay, die zu dem Zeitpunkt mit Mondsüchtig einen großen Run hatte, dann ist dann die Wahl Charles Grodin dann doch schon eine sehr überraschende, aber eine, die hier voll und ganz aufgeht. Bill Murray war auch noch im Gespräch oder ein Steve Martin.
Ja.
Das wäre doch so der erste, den ich da drin hätte sehen können, weil er gerade ja so ein Ding wie Ticket for Zwei beispielsweise, das ist ja so seine Domäne.
Genau, wo Ticket for Zwei so doch mehr Slapstick noch hat und noch mehr Situationskomik und hier das so ein bisschen alles gedeckter und ist halt, ne?
Also, ja, also es ist jetzt keiner, der hier die Schenkelklopfer provoziert.
Was aber auch
angenehm ist.
Auch sein Reiz, ne? Ist ja schön zu gucken. Und ich hatte also tatsächlich wieder Spaß.
Hast du denn was auf der Negativseite oder wollen wir erst über Robert De Niro sprechen?
Ja, gehen wir mal in der Reihenfolge weiter mit Robert De Niro, ne? Ja, Finn hat eine sehr schöne Rolle für ihn da, ne? Auch da im, wo er sich so von seiner humorigen Seite auch so zeigen kann halt, ne?
Ich finde, Midnight Run, wir haben es ja schon mehrmals schon angesprochen, dass Robert De Niro schon früh komödiantisches Talent beweist. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit über Brazil beispielsweise gesprochen oder King of Comedy. Das Talent, das ist schon immer in dieser Figur drin gewesen oder in diesem Schauspieler drin gewesen. Und ich finde, Midnight Run ist der absolute Beweis, dass Robert De Niro auch vor reine Nervensache großartiger Komödienschauspieler ist. Mhm. Ich finde, das ist eine urkomische Rolle.
Genau, obwohl er ja dann eher der ernstere Part ist, aber ja gut, er nimmt auch immer wieder den Mosley auf die Schippe und er hat schon seine Momente. Ne?
Ja, oder die ganzen Sprüche, die er ablässt. Also Robert De Niro flucht andauernd und versucht dann halt irgendwo den Charles Grodin einzunorden und der zählt dann auf, was er dann halt irgendwie für Ängste hat. Flugangst, Klaustrophobie, was weiß ich für Phobie und Robert De Niro sagt dann, ja, pass auf, gleich kriegst du Faustophobie. Das ist natürlich relativ platter Gag, aber in dem Stil und wie Robert De Niro das mit seiner urtypischen Art vorträgt, ist schon groß.
Also er hat ja auch ein bisschen Klassikercharakter, der Film, ne? Und ich finde irgendwie schon zu Recht auch.
Ja, so ein bisschen, gerade in dem Genre der Buddy-Movies, da wird er ganz gerne vergessen, glaube ich. Also da hast du tatsächlich hier Beverly Hills Cop und Lethal Weapon und wie sie nicht alle heißen, Bad Boys dann aus den 90er Jahren. In der Aufzählung fehlt er ganz gerne. Aber ich habe irgendwo auch eine schöne Kritik dazu gelesen zu Midnight Run. Midnight Run sei das Casablanca der Buddy-Movies. Das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich finde, der Stellenwert ist schon, kann man nicht hoch genug schätzen, finde ich. Also
eben erstklassige Unterhaltung, finde ich. Und das ist auch nie gut. Am Ende geht es ins Happy End. Jetzt kommen wir vielleicht zu den negativen Dingen, dass das jetzt sehr vorherbar ist am Ende. Aber irgendwo ist es so, es stört auch nicht. Man will es eigentlich, ne, dass das so ausgeht.
Genau, das Ende, was man da präsentiert kommt, ist auch das Ende, wenn man sich die Wahl irgendwo auf die Fahne schreiben könnte. Was weiß ich, am Anfang wird abgestimmt, wie geht der Film aus. Das ist genau das richtige Ende, finde ich auch. Natürlich ist er formelhaft und du kannst das Ende auch absehen, dass Robert De Niro und Charles Grodin sich nachher verbrüdern und dass er ihn dann nicht ausliefern wird und dass Charles Grodin das irgendwo honorieren wird.
Dass für beide halt gut ausgehen wird.
Genau.
Das ist absehbar, aber man will es auch in dem Film.
Genau, da ist eindeutig, dafür ist es ja auch ein Road-Movie, der Weg ist das Ziel. Mhm. Und der Weg dazwischen ist einfach toll, echt toll, muss ich sagen.
Ein sehr schöner Film halt, ne? Hat wieder Spaß gemacht, war auch ja, so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und das ist ja schon wirklich eine Weile her. Ne?
Ja.
klar muss man sagen, dass man in der Zwischenzeit natürlich andere Dinge gesehen hat und
natürlich
vielleicht von der Art zu drehen, das natürlich dann, man merkt halt diesen 80er-Jahres-Stil natürlich klar an und da hat man dann hinterher im Laufe der Zeit auch viele andere Dinge gesehen. Aber der Film hat irgendwie einen Charme.
Ja, wenn man das ausblenden kann, natürlich auch diese Action-Sequenzen, die wir gerade angesprochen haben. Nachher explodiert ein Hubschrauber. Und das ist ganz merkwürdig geschnitten, weil du siehst einen Hubschrauber fliegen und plötzlich gibt's einen fiesen Schnitt und dann siehst du eine Explosion, wo du natürlich merkst, okay, das ist jetzt stunttechnisch jetzt nicht so geil gelöst, weil man da irgendwo wahrscheinlich ich weiß gar nicht, ob da echt der Hubschrauber explodiert ist oder ob da irgendwie was anderes explodiert ist, keine Ahnung, aber dass man diesen Schnitt irgendwie nicht hingekriegt hat, dass man die Insassen vernünftig da rausholt, rausspringen lässt oder so, das ist eigentlich ziemlich stümperhaft schon fast gedreht, finde ich. Aber das stört tatsächlich nicht. Das ist mir in der Stelle egal, weil es einfach nur eine Szene von vielen ist, wo andere viel stärker im Mittelpunkt stehen. Beispielsweise auch, was ich ganz toll finde, ist, was auch diese Charakter noch greifbarer macht. Zwischendurch gibt's halt so eine kleine Substory. Robert De Niro hat offensichtlich Frau und Kind, die er aber seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Und wie der Zufall so will, machen die einen Zwischenstopp in Chicago, wo seine Familie lebt. Und dann gibt's eine kurze Szene, wie er nach Jahren, 9 Jahren, seine Tochter wieder sieht zum ersten Mal. Und so ein ganz ruhiger Moment. Er hat vorher noch irgendwie großartig sich mit seiner Ex-Frau angelegt, fing an schon wieder sich in Rage zu reden und plötzlich sieht seine Tochter da im Türrahmen stehen und er wird verstummt. Und nimmt dann ganz vorsichtig seine Tochter in den Arm. Und das ist schon fast schon zu viel für so eine Art Film. Aber du merkst da, wie Robert De Niro da eine gebrochene Figur auf einmal mimt. Ganz große Szene, finde ich.
Die Tochter hat dann eben ihn seit Jahren nicht gesehen, hat eben aber noch den Streit mitbekommen, ja, ne, der zwischen den Eltern. Und er ist da sehr, sehr unbeholfen in der Szene da, ne, und weiß gar nicht so richtig, wie ihm da geschieht. Ne?
Weil die Tochter trotz dieser Abwesenheit irgendwie keine Vorbehalte gegen ihn hat, ihn in den Arm nimmt und nachher noch sogar hinter ihm herrennt. Er ist bei seiner Ex-Frau primär eigentlich, um Kohle zu erschnorren. Kommt dann hinterher mit ihrem ersparten $180 aus ihren Babysitter-Jobs oder so. Und Robert De Niro entgleiten alle Gesichtszüge und sagt, das kann ich nicht annehmen. Und da siehst du halt auch, obwohl es primär eine komödiantische Rolle ist, was für ein guter Schauspieler er ist. Also uns ist das klar, aber das wird in diesem Film auch offenbar. Es ist nicht auf einmal so ein Paycheck-Job, den man so hätte erwarten können. Weil, jetzt würde ich noch mal so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte des Films zu sprechen kommen. Wir haben ja schon mehrmals festgehalten, dass Robert De Niro in dieser Zeit, Mitte der 80er, durchaus so die ersten Tendenzen hat, kleinere Rollen zu spielen, anspruchslosere Rollen. Robert De Niro wollte schon lange sich in was anderem ausprobieren, auch gerade das Komödienfach hat ihn gereizt. Er hat sich um die Hauptrolle in Big bemüht. Kennst du den Film? Ja, ist der Film mit Tom Hanks.
Tom Hanks,
genau. Über einen Jungen, der sich wünscht, erwachsen zu werden und dann durch einen Zauber über Nacht wirklich zu einem Erwachsenen wird.
Doch, kenne ich ja.
Da hat Robert De Niro sich drum bemüht, hat sogar schon Skateboardunterricht genommen, war aber letztendlich zu teuer. Produktion hat ihm 3 Millionen angeboten, Robert De Niro wollte 6. Kleine Differenz. Und so ist dann Tom Hanks geworden, der mit diesem Film ja in die Riege der Stars aufgestiegen ist. Und bei Midnight Run spielte dann das Geld weniger eine Rolle. Martin Brest hatte ich ja eingangs gesagt, schon mit Beverly Hills Cop einen ziemlichen Erfolg, einen ziemlichen Hit gelandet.
Das war davor.
Das war davor, ich glaube 2-3 Jahre davor. Ich glaube, Beverly Hills Cop ist von 84. Und Universal, das Studio, wollte diesen Film mit Biegen und Brechen wiederholen. Das heißt auch mit der nötigen Star-Power. Und wenn du jetzt mal hörst, wer alles im Gespräch war, dann wird das offenbar. Für die Rolle von Jack Walsh. Unter anderem, das ist natürlich jetzt, weiß ich jetzt nicht, wie belegbar das ist oder ob das einfach nur Gerüchteküche waren, aber unter anderem waren für Robert De Niros Rolle Al Pacino, Jack Nicholson, Harrison Ford, Mickey Rourke, Michael Douglas, Dustin Hoffman im Gespräch. Also, das zeigt schon, dass man nicht kleckern wollte, so richtig klotzen. Und dann ist es Robert De Niro geworden und der hat auch seine 6 Millionen dafür gekriegt.
Ja, ist natürlich viel Holz.
Es ist viel Holz. Sagt Robert De Niro selbst in dem Film, da muss eine alte Frau viel für stricken. Als ihm Grodin dann zur Belohnung 300.000 in die Hand drückt. Und im Hinterkopf, Robert De Niro reibt sich die Hände. Haha, und für den Film habe ich 6 gekriegt.
Genau, und dann für die Zeit auch, ne? Ist ja nochmal eine andere Nummer.
Ja, definitiv.
Ja.
Aber wo ich dann noch so dann richtig drauf wollte, ist dann, dass Grodin dann gesagt hat im Interview im Nachgang, ihn habe der Gedanke daran eingeschüchtert, mit Robert De Niro einen Film zu drehen. Mhm. Und zwar hat er es mit den Worten begründet, wenn wir jetzt einen Film gedreht hätten, in dem wir hätten Azteken spielen müssen, dann wäre Bobby losgegangen, um 3 Wochen unter Azteken zu leben. Das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. Mhm. Und jetzt hat Robert De Niro auch hier sich wieder vorbereitet. Er hat sich mit Kopfgeldjägern getroffen, er hat sich mit Polizeiarbeit beschäftigt. Und Grodin, eigener Aussage nach, er hat mal 10 Minuten kurz recherchiert, wie denn sowas passieren kann, dass ein Buchhalter einen Mafia-Boss prellt und kurz mal so abgecheckt, was wäre denn logisch, wie könnte man das denn technisch schaffen? Das war so seine Vorbereitung.
Ja, gut, es ist jetzt so aber auch ein Film, wo man jetzt unbedingt dann ja nicht so vom Thema her das Gefühl hat, okay, da gibt's viele Dinge, wo ich mich wirklich drauf vorbereiten muss als Schauspieler. Ne? Also dann
ja.
Geht ja das, ne?
Ja, das schreibt nämlich auch, und das wäre dann die Conclusio von dem Ganzen, wo ich jetzt diesen langen Bogen geschlagen habe, diesen weiten Bogen. John Levy, der inoffizielle Biograf von Robert De Niro, schreibt, tatsächlich hat sich Robert De Niro bei diesem Film nicht verausgabt. Mhm. Er hat sich eher auf die körperlichen Anforderungen des Genres vorbereitet, weniger darauf, sich in diesen Charakter einzufühlen, was Robert De Niro in den Filmen ja vorher gemacht hat. 2 Jahre vorher haben wir unter anderem ja The Mission gehabt.
Das habe ich wohl auch gelesen. Er muss dann ordentlich auch trainiert und abgespeckt haben. Ne? Weil davor hat er, glaube ich, Angel Heart gespielt. Da hat er,
ja.
Hat er auch ein paar mehr Kilos gehabt. Ne?
Ja, ich glaube, im Vergleich schon, ja.
Ja.
Ja, und das ist halt so ein bisschen der Reiz, der Robert De Niro dann auch so ein bisschen dann auch in dieses Genre reingezogen hat. Also, dass er, und das haben wir ja mehrfach schon festgestellt, irgendwann ja auch diese Last mehrmals gespürt hat, diesen Film zu tragen. Hier muss er ihn tragen, aber er muss sich halt nicht irgendwie ein Jahr lang in diese Rolle reinbeißen.
Ja.
Also dieses Method Acting.
Das mit relativ wenig Aufwand betreiben.
Ja. Ne? Robert De Niro selbst sagt, was ihn daran gereizt hat, ist tatsächlich der komödiantische Aspekt. Und es ist, Zitat, keine Igitt-Igitt-Komödie, wo die Leute auf den Hintern fallen.
Mhm.
Was ein bisschen tief blicken lässt, wenn wir mal gucken.
Was er da heute so macht, ne? Oder gemacht.
Was er heute so macht, ja, genau. Da sind die Ansprüche ein bisschen gesenkt worden. Da hat man doch manchmal das Gefühl,
die Leute werden älter und klüger und weiser. ist bei ihm jetzt nicht unbedingt zwingend zu erkennen.
Ich sag mal so, wenn Robert De Niro in diesen Komödien auf den Hintern fallen würde, wäre es ja doch ganz gut. Aber nein, er zieht ja sich die Hose aus und drückt seinem Enkel sein Gemächt in die Schnüss.
Hätte er wahrscheinlich zu der Zeit auch nicht gedacht.
Das wäre natürlich echt mal schön, so ein Gespräch zwischen dem Robert De Niro von damals und seinem zukünftigen Ich, der immer steckt, was er noch für Filme drehen wird.
Ja, ja. Auch ein schöner Gedanke. Könnte man einen Film ausmachen.
Robert De Niro The Movie.
Ja, genau. Jetzt haben wir die Negativseite, haben wir eigentlich auch schon wieder ein bisschen mit angerissen. Das ist eben dieser Schluss, diese Brechenbarkeit aus meiner Sicht, die aber aus meiner Sicht auch irgendwie, haben wir ja schon gesagt, nicht wirklich negativ ist, weil man, die passt hier einfach rein, die will man haben. Und er hatte wirklich nie den Anspruch, dass er wirklich verschachtelt sein will oder.
Ja, also wenn Robert De Niro zum Schluss irgendwie in den Rücken geschossen würde, würde sich das nicht richtig anfühlen.
Genau.
Tatsächlich gab es ja so einen kleinen Moment, dass man zum Beispiel zum Schluss, es gibt ja diesen Showdown auf dem Flughafen, wo es dann zu einer Übergabe kommen soll, das FBI, Robert De Niro macht noch einen Deal mit dem FBI, der Zugriff geschieht und dann kommt dieser Marvin Dorfler nochmal um die Ecke.
Ja, da hätte es ja irgendwie nochmal blöd ausgehen können, ne?
Ja, tatsächlich, in dem ersten Drehbuchentwurf war tatsächlich angedacht, dass dieser Dorfler dann ums Leben kommt.
Okay.
Was dem Tenor des ganzen Films doch widersprochen hätte. Also ich selbst, diese Mafia-Schergen, die im Hubschrauber sitzen, der dann formschön in einem Luft, in einem Feuerball aufgeht, selbst die, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, das zeigt der Film nicht, selbst die dürfen ja überleben.
Ja, ja, genau. Hätte es auch nicht gepasst, wenn einer wirklich auf der Strecke bleibt, ne?
Es wäre ein anderer Film geworden. Also wäre ziemlicher tonaler Bruch gewesen, ja.
Genau.
Ja, schönes Ding. War auch ein Kritikererfolg. Finanziell hat sich das Ding auch einigermaßen gelohnt, obwohl mit 81 Millionen insgesamt weltweiten Einspiel solide. Eröffnungswochenende hat so ein bisschen Anlass zur Sorge gegeben. Da hat der Film nur 5 Millionen eingespielt. Im Vergleich zu anderen Blockbustern aus dem Jahr war das dann doch schon eine Stange zurück. Der Film hat tatsächlich 3 Fortsetzungen nach sich gezogen, was ich gar nicht wusste.
Nee, das wusste ich jetzt auch nicht.
Ja, die sind auch alle 3 im Fernsehen erschienen und sind auch alle zusammen als The Midnight Run Action Pack im Dreierpack quasi gedreht worden. Spielt keiner von den Originalschauspielern mit. Es gibt aber Charaktere, also unter anderem Jack Walsh, die Hauptfigur, die ist da quasi rübergerettet worden. Ich habe da mal so ein bisschen versucht herauszufinden, wie diese Filme aufgenommen worden sind. Also war ziemlich desaströs.
Ja, man muss auch nicht immer auf allen rumreiten, ne, denke ich auch.
Manchmal ist ja, das ist interessant, weil ich jetzt tatsächlich, wir nehmen diesen Podcast jetzt Anfang Dezember 2021 auf. Im November, im vergangenen Monat, gab es nämlich die Meldung, dass Universal Pictures an einem Sequel arbeitet. Und auch mit Robert De Niro. Da widersprechen sich die Quellen jetzt ein bisschen. Entweder wieder mitspielt oder halt produziert. Hättest du Bock drauf, Robert De Niro nochmal in der Rolle von Jack Walsh zu sehen? Der wird natürlich wahrscheinlich einen jüngeren Sidekick an die Seite gestellt bekommen. Ich glaube sogar eine weibliche Rolle ist dafür gecastet worden.
Ich glaube, wenn da so viel Zeit drin dann vergangen ist und man sagt, okay, ich will die gerne mal wiedersehen, das hat ja schon seinen Reiz. Aber das kann so und so ausgehen, ne? Finde ich. Wenn man es gescheit macht, kann man das darauf aufsetzen. Wenn es jetzt nicht direkt so 1-2 Jahre später ist, wo man den Ruhm dann nochmal abgreifen will. Das geht dann sehr oft in die Hose dann, ne? Aber so, ich würde es wahrscheinlich gucken.
Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht erscheint er ja noch im Laufe dieser Podcast-Staffel. Vielleicht schaffen wir das ja noch. So ein Jahr müssen wir wahrscheinlich noch mit rechnen, Minimum.
Ja gut, das kann ja auch bei uns noch so, sollte sich auch noch ein bisschen hinziehen, ne? Obwohl wir haben jetzt wieder ein bisschen Dynamik aufgenommen, ne? Also
ja, ist wieder Zug drin, auf jeden Fall. Und wenn sich die Möglichkeiten auszugehen, wieder ausdünnen.
Gut, hat sicherlich was mit der Inzidenz zu tun und mit der Jahreszeit. Ich glaube, da ist man dann auch nicht ganz so oft unterwegs jetzt wie im Sommer. Ne?
Genau, da kommt man nicht so, ach, ich gehe heute lieber im Biergarten. So.
Genau, oder man ist jetzt wieder unterwegs oder sonstiges, irgendein Festival.
Im Urlaub mal, ja.
Das war ja doch im Sommer auch einiges möglich, ne? Haben wir auch genutzt wieder, glaube ich. Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Dynamik aufgenommen.
Wer weiß, vielleicht kriegen wir auch nochmal ein Date hin, wo wir uns dann komprimiert an ein paar Tagen treffen und dann nehmen wir sowieso wieder 10 Filme auf.
Genau. Ja, muss sein, ne? Irgendwie müssen wir nächstes Jahr mal sicherlich einplanen.
Da müssen wir drüber sprechen, absolut. Genau. Gut, ja, wunderbar. Voll des Lobes, wenig negative Punkte, beziehungsweise die negativen Punkte, das ist dann schon auch so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau angesichts des Genres. Wo sind wir denn punktetechnisch?
Ja, ich war tatsächlich irgendwo zwischen der 7 und der 8.
Ach du alter Haarspalter, ja, wo landest du denn dann?
Ich bin halt so heute ein bisschen nostalgisch veranlagt und gebe dir eine 8.
Diese Punkte kriegt er auch ohne Nostalgie-Bonus von mir. 8 Punkte. Absolut. Hochverdient. Schönes Ding.
Mein Gott, wir sind wieder in dem Buddy-Movie, ne?
Ja, absolut. Dieser Podcast ist ein Buddy-Podcast, auf jeden Fall.
Zumindest diese Folge.
Ich notiere mir das. Summa summarum macht das 16 Punkte für Midnight Run. Während ich hier tippe, was gucken wir denn nächste Woche? Oder für nächste Woche?
Ja, gute Geschichte. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, auch wenn ich jetzt von dir wieder einen draufkriege, wir haben jetzt sehr viele Komödien lastig auch mal unterwegs gewesen. Zuletzt, und ich dachte, jetzt muss mal wieder was her, und ich hau jetzt einfach mal einen Klassiker wieder raus.
Und sag, okay.
Casino.
Casino. Ja, okay. Dann haben wir die Mafia-Filme auch, glaube ich, dann mal so langsam alle abgegrast. Der fehlt uns noch.
Genau.
Der Rosinenpicker hat wieder zugeschlagen.
Der Rosinenpicker hat zugeschlagen, wo du ja auch eine kleine Rosine rausgepackt hast. Heute.
Muss jetzt nachlegen, ne? Kannst du nicht so stehen lassen.
Ja, ich habe jetzt einfach gedacht, das muss jetzt einfach mal sein. Ich habe auch wirklich eine Phase gehabt, wo ich da ja wirklich sagte, Mensch, das ist dein Lieblingsschauspieler. Ich sehe an meinem eigenen Ast gerade. Und jetzt.
Das heißt, wir müssen jetzt quasi so einen Speicher uns anlegen, wie das Kamel in seinen Höckern, die guten Filme jetzt aufsaugen, damit wir demnächst wieder eine Durchstrecke erleben können, ja?
Also noch länger hätte die Durchstrecke sich nicht ziehen dürfen, das will ich damit sagen.
Okay. Alles klar. Auf die Gefahr hin, dass die Durchstrecke dann hinten raus länger wird.
Ja, wir lassen uns noch ein, zwei Dinge zum Schluss offen.
Beste kommt zum Schluss, schauen wir mal. Ja gut, alles klar. Dann lassen wir nächste Woche die Automaten glühen im Casino. Freue ich mich.
Alles klar, okay.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.